Wir haben heute einen Macher der Baubranche bei uns zu Gast. Ein Unternehmer, der schon ganz jung Unternehmen gegründet hat, sogar ein Unternehmen verkauft hat, zumindest Anteile. Und der ist bei uns heute zu Gast und wir sprechen mit Michel Philipp Maroun.
Eine Podcast-Folge vollgepackt mit allen Themen quer durch Bau, Handwerk, Immobilienwirtschaft, Unternehmertum. Ich glaube, so viel hat man selten in einer Podcast-Folge.
Sein eigener Podcast ist in der Baubranche auch sehr bekannt, und zwar Digitalwerk. Und auch darüber werden wir sprechen, wie und warum er den Podcast ins Leben gerufen hat. Euch ganz viel Spaß mit Michel. Für was steht denn dein Podcast Digitalwerk?
Der Podcast steht für einen Austausch von Wissen und unterschiedlichen Sichtweisen aus mittlerweile mehreren Industrien und Branchen. Immobilie ganz klar, Construction, Handwerk, mittlerweile aber eben auch für Energie, Mobilität sind wichtige Themen, die darauf einzahlen, und die Menschen, die damit sich beschäftigen, müssen sich miteinander austauschen und vernetzen und besser miteinander umgehen, also in der Wortwahl, um die Zukunft zu gestalten.
Weißt du, in die Vergangenheit, wie hat denn das alles angefangen? Also ich denke, der Podcast, mit dem hast du ja nicht angefangen, es kommt wahrscheinlich aus dem Unternehmen irgendwie raus. Wie sind das alles entstanden?
Ja, ich glaube so zwei Schritte zurück, aber ich versuche es in der Nutshell irgendwie zu fassen. Ich habe Profisport gemacht und das treibt und verändert so den Charakter oder bringt den Charakter willensstark, etwas zu ergreifen und dann auch umzusetzen, bis man erfolgreich war, und habe dann relativ jung das erste Unternehmen gegründet, gar nicht in der Bau- und Immobilienindustrie, sondern im, wie es sich als ehemaliger Sportler gehört, als im Food- und Sportbereich. Ah, ja. Und haben da eine Organisation aufgebaut, die so sich mit wirklich Essens-, Ernährungsplänen, Food und so weiter beschäftigt hat. Da war ich irgendwie Anfang 20 gerade mal, und dann irgendwie die nächste Industrie, Fashion, mitgemacht eine ganze Weile und irgendwann dann tatsächlich das Holz vom Berliner Stadtschloss gekauft. In Berlin gab es so ein besonderes Stadtschloss, ne? Und da das Holz gekauft, und ich habe schon mal üben dürfen, wie man Marken aufbaut, und das hat mich dann irgendwie gecatcht, und daraus habe ich dann einen Tisch- und eine Möbelkollektion entworfen, daraus ist dann ein Architekturbüro geworden, dann mit Planern, Statikern, dann eigene gewerbliche Mitarbeiter im Handwerk eingestellt, also wirklich auf der Payroll, Handwerksbetriebe unterstützt, so ein bisschen beraten, das ist jetzt alles so 10 Jahre her. Wir hatten dann einige Menschen beschäftigt bei uns, also knapp 100 Leute. Und haben dann im Grunde genommen die Wertschöpfungskette entlang entwickelt, also wirklich von Akquise, Grundstück, Planung, Bauen, viel eben mit eigenen Leuten umgesetzt in Berlin-Brandenburg. Und das ist auch alles super gewesen und total spannend, also es ist nicht falsch verstehen. Aber mich haben dann eben Sachen umgetrieben mit dem Problem, die jeder da draußen kennt, Software. Also der Handwerker bei uns auch intern war nicht affin für Software, der Projektentwickler bei uns, die Sparte, war schon viel weiter. Und dann habe ich eine Software-Company gegründet, um meine eigenen Probleme quasi zu lösen. Irgendwann das Unternehmen dann verkaufen dürfen, das Projektentwicklungsunternehmen und Handwerksunternehmen. Und ja, die Software, da waren wir so die ersten Pioniere, die sich mit der Materialbeschaffung beschäftigt haben, die irgendwie zu disruptieren, zu verändern. Und daraus habe ich natürlich irgendwie ein, glaube ich, gutes Netzwerk aufgebaut, einfach auf so deutscher Ebene mit verschiedenen Stakeholdern, weil ich nie in einer Schublade oder einem Kasten gedacht habe, nur Projektentwickler oder nur Handwerker, sondern irgendwie mit allen mich austauschen wollte und auch ausgetauscht habe. Und irgendwann kam dann die Pandemie, so Gott wollte leider. Und für mich war das aber die Chance, eben zu sagen oder zu hinterfragen, wie tauschen wir uns denn eigentlich aus? Heute sitzen wir auch nicht beieinander, sondern sind remote zueinander zugeschaltet und irgendwie vollkommen normal. Das 2020 war ja für die Branche Bau und Immobilie und Handwerk irgendwie undenkbar, eine Teams-Veranstaltung zu machen. Und das habe ich dann genutzt und habe gesagt, okay, Messe geht nicht. Ich habe ein gutes Netzwerk. Ich habe irgendwie in verschiedene Firmen investiert in meinem Leben, habe verschiedene Firmen aufgebaut. Wie kann ich denn was zurückgeben? Und habe gedacht, okay, wie kann ich mein Netzwerk zurückgeben und die Gespräche eigentlich so ganz platt aufzeichnen? Und ich habe irgendwie dann gesagt, komm, ich ruf mal und frag mal Jan-Henrik Goldbeck. Der ein oder andere wird ihn kennen. Und ich mache einen Podcast, wird es mein erster Gast sein. Also wir kannten uns aus einer anderen Konstellation. Und das hat er auch gematcht, er hat gesagt, du, okay, machen wir. Mhm. War mir noch gar nicht so bewusst, was das alles so mit sich bringt quasi, so ein Podcast. Mhm. Und seitdem habe ich mir eins geschworen, und das bringt dann wieder so mich zu meinem Ursprung Sport und meiner Motivation zurück. Ich habe das dann halt einfach durchgezogen. Also es gibt seit 2020 Mai, glaube ich, kam die erste Folge raus, nicht eine Woche, wo es keinen Podcast gab. Geil. Also seit 4 Jahren, jede Woche Dienstag gibt es den Digitalwerk-Podcast. Und aus dem Podcast ist mehr geworden. Also aus dem Podcast ist eine E-Learning-Plattform übernommen und integriert. dann haben wir angefangen, Marketing zu machen und zu erklären, okay, irgendwie haben mich viele gefragt, wie kann man Marken bauen, was braucht man, und die Reichweite dann immer wieder genutzt. Und heute kommunizieren wir als Digitalwerk in 3 Sparten. Aber das Herz und die Basis ist der Podcast, und in dem Podcast kann man sich nicht einkaufen. Also wir haben Anekdoten, kann ich irgendwie auch noch und nöcher erzählen. Wir haben Angebote 5-stellig, um in den Podcast reinzukommen, um sich da irgendwie zu platzieren und seine Geschichte erzählen zu dürfen und so. Aber der Podcast ist bis heute eben kostenfrei, und wir suchen uns, glücklicherweise hat das gut funktioniert und viele Menschen hören diesen Podcast, und ohne die Community wäre das auch absolut nicht möglich gewesen, so eine Reichweite zu erzielen. Und erst später, also wirklich viel später, 3 Jahre später, haben wir angefangen, da Services zu kreieren und eine Firma drumherum zu bauen. Also Podcast beginnen und dann Firma draus entstanden. Und ich glaube, das war auch und ist das Erfolgsrezept, warum uns so viel hören, weil wir haben halt klar ein bisschen Werbung dann irgendwann gemacht in zwischendurch, ne, für irgendwelche Events oder so konnte man sozusagen Werbung kaufen, aber das war es im Grunde genommen. Und ich bin ultra dankbar für diese Erlebnisse, die letzten 3-4 Jahre jetzt mit so vielen Menschen aus der Branche gesprochen zu haben. Und am Anfang war das so ein Try and Error, also was interessiert denn die Leute? Ich habe mir mal gedacht, so, wen interessiert denn eigentlich, wenn ich mit irgendjemandem rede? Also vielmehr so, was erzählen die Leute? Ne? Das ist ja das Interessante. Gar nicht das, was ich erzähle, was man fragt. Und so kamen dann irgendwie Schlag auf Schlag die ersten großen Gäste dann, die ich eingeladen habe. Die haben auch alle zugesagt, glücklicherweise, die ich kannte. Also ob Vorstand, ob Leona oder andere interessante Menschen, die vielleicht auch gar nicht im großen Konzern in Führungspositionen arbeiten, sondern eher in jungen Startups irgendwie, aber trotzdem was zu sagen haben. Mhm. Und daraus haben wir uns dann entwickelt, immer weiter in diese, ja, mehreren Industrien, weil ich habe immer eine Devise, und das muss irgendwie Knowledge, also Wissen muss transferiert werden bei einem Dialog, also das muss irgendjemand interessieren. Und wir müssen übergreifender denken, also nicht mehr in Silos denken. Das war so für mich ein ganz großes Thema, und deswegen immer mehr auch in die Richtung ja, Immobilie, Bau, Handwerk, das ist ja sehr naheliegend noch. Und dann auch, wie denke ich Städte in der Zukunft? Deswegen auch viel mit Energy seit diesem Jahr und darüber hinaus jetzt dann eben noch das Thema Mobilität. Also Städte werden sich drastisch verändern, Mobilitätskonzepte. Und deswegen sind das so die großen Zweige, die wir gemacht haben. Und heute arbeiten da irgendwie 10 Leute bei Digitalwerk. Sicherlich eine junge, dynamische Firma. Wir publizieren diese Inhalte nicht nur über den Podcast mittlerweile, sondern auch über YouTube. Wir haben da ein eigenes Format kreiert mit Dokus über genau diese Themen, die ich eben angesprochen habe, die wir selbst produzieren, wo wir Sachen aufdecken, zeigen, wie funktioniert die Zukunft, wie kann die Zukunft aussehen. Das sind Themen, die uns da beschäftigen.
Ich bin das erste Mal mit deinem Podcast in Kontakt gekommen, wo ich bei Becks damals gestartet bin. Also mein ehemaliger Chef, der Lennart Paul, den kennst du sehr gut.
Der Lennart.
Genau. Da habe ich das erste Mal dich so wahrgenommen, und es war ja auch mehr oder weniger sogar am Anfang, weil wenn du jetzt sagst, 4 Jahre ist es her. Ich habe vor 4 Jahren damals angefangen bei Becks, war dann 2,5 Jahre dort, und das waren dann so deine Anfänge. Aber du hast gesagt, du warst Profisportler oder kurz auf dem Weg. Ja. Profisportler zu werden, und dann kam die typische Verletzung. Nee, du warst schon Profisportler.
Tatsächlich Profisportler war ich, und dann kam aber die Verletzung.
Ach, echt jetzt? Ohne Scheiß.
Krass. Ich glaube, es gibt immer nur so 2 Wege. Also entweder gehst du als Profi raus und hast dich verletzt, oder egal, also was heißt Profi? Profi heißt für mich immer alles ab Bundesliga-Ebene irgendwie. Das ist wirklich so Profi. Ich habe Triathlon gemacht.
Ja, okay.
Kam eigentlich vom Basketball, dann Triathlon irgendwann rüber. Ich bin nicht mehr größer geworden, macht sich irgendwann doof und vielleicht auch nicht mehr besser geworden, einfach ehrlicherweise. Und dann brauchte ich irgendwas, wo ich gut bin. Und das war dann irgendwie Schwimmen. Mein Vater war Profisportler, also Schwimmer.
Cool.
Also war das irgendwie naheliegend zu probieren und so. Ja, eins ist immer langweilig. Ich mache gerne immer Sachen, die mich challengen und herausfordern. Und so wahrscheinlich auch spiegelt sich der Sport heute in meinen unternehmerischen Aktivitäten wieder. Aber schon mit dem Fokus drauf. Und dann Verletzung. Und ich weiß gar nicht, ob das die beste Sache war, die mir hätte passieren können. Weil sonst linksrum wäre Marine und Profisport, also hier so Bundeswehr, Marine und so klassischer Weg gewesen. Und dann wäre ich heute vielleicht irgendwo auf dem Schiff im Ozean und hätte Piraten bekämpft. Auch ein sicherlich sinnvoller Beitrag für unseren gesellschaftlichen Kreis. Aber so bin ich ganz froh, meine Lebenszeit in die unternehmerischen Aktivitäten investieren zu dürfen. Und eine große Branche, die grüne Wiese, wie man so schön sagt, der Construction Real Estate Industrie zu gestalten.
Wahnsinnig interessant. Ja, ich finde auch tatsächlich, was du gerade gesagt hast, vom Triathlon, die Parallelen jetzt zum Digitalwerk, und wie du auch gesagt hast, die verschiedenen Zweige, die ihr da geht, sieht man schon, ja, verschiedene Sparten, aber im Endeffekt doch im Endeffekt führt alles zu einem und ich, das ist echt eine gute Parallele da zum Triathlon.
Ja, du musst schon den Fokus behalten. Also viele würden wahrscheinlich von außen sagen, der Bauchladen ist zu bunt und zu groß. Aber schon, das hat im Sinne dessen, dass wir alles, was rund um, also bei Digitalwerk, es dreht sich alles rund um Informationen und Knowledge-Austausch. Und da sind wir auf jeden Fall, glaube ich, nach wie vor on track.
Wo wir gerade bei Informationen sind, wie siehst du gerade aktuell so die ganze Baubranche, Handwerksbranche? Wo stehen wir denn da so aktuell jetzt gerade mal aus deiner Sicht und wo geht denn das vielleicht noch hin oder was für Potenzial ist da noch? Wo muss man vielleicht da noch ansetzen oder wo tut ihr da auch seitens Digitalwerk gerade schon so Grundsteine legen oder eben die den Transformationsprozess unterstützen?
Also ich glaube, das sind für mich immer einzelne Silos, also das eine ist so Bau wirklich, das andere ist so das Handwerksthema, die muss man echt unterscheiden. Ich denke sie gerne zusammen und ich glaube, wir müssen sie auch zusammendenken. Das ist schon mal, glaube ich, ein großes Potenzial, mehr ineinander verzahnt zu denken. Das ist auch, wo wir echt massiv dran arbeiten, dieses Thema zusammenzubringen. Deswegen gibt es auch verschiedene Events bei uns, so dieses Construction Meets Other Industries, die so off the record und wirklich unterm Radar aktuell fliegen und da machen wir, glaube ich, eine ganze Menge. Wie sehe ich die Branche dahingehend auch so sehr differenziert? Du hast einmal die Handwerkersparte, die von wirklich immer noch, wir müssen es immer noch erwähnen, und solange das so ist, müssen wir es auch erwähnen, von Block und Papier lebt, bis hin zu wirklich sehr digitalisierten Handwerksbetrieben, also sehr professionelle Organisationen. Und dieses ganze dezentral aufgestellte Handwerk aktuell wird sich immer mehr zentralisieren, also immer größere Organisationen entstehen über Private Equity, also sozusagen zusammengekaufte Konstrukte, aber auch über Family Office, die viel Geld investieren oder Organisationen, die das aufkaufen. Deswegen ist da auch noch so viel Potenzial. Also ich glaube, das ist ja auch schon auch das Geile und das Schöne. Es gibt halt viel Potenzial nach oben, wenig nach unten sozusagen, wenn man über die Menschen spricht, die da noch arbeiten wollen und die Firmen übernehmen wollen. Also ich glaube, das ist so der Fluch und Segen halt nach wie vor zugleich. Wir haben, glaube ich, eine Generation hinter uns gerade gelassen. So diese ganze Handwerker-Software-Thematik war ja ein Riesending. Deswegen glaube ich, da gibt es jetzt genügend auf dem Markt, da werden sich der eine oder andere durchsetzen, erfolgreich werden und verdrängen die anderen. Und auf der Bauseite, das ist, was auch immer man zu Bau zählt, ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, wie differenziert man wirklich nachher dieses Wort Bau und dann Immobil vielleicht sogar noch. Hier wird nicht das Mega-Ding kommen, ne? Also hier wird nicht so der eine Roboter kommen und irgendwie was verändern oder so, oder die KI wird es retten. Ich glaube, das ist alles Utopie, wenn man das wirklich glauben würde, sondern hier, glaube ich, sind wir an sehr geilen Sachen dran, also Unternehmen, große Familienunternehmen, sei es eine B&O, eine Max Bögl oder wie sie alle heißen, die Traditionsunternehmen, die dann irgendwie die neue Mobilitätskonzepte bauen, also wie Max Bögl mit dem irgendwie Magnetschwebebahn oder eine B&O, die, glaube ich, eins der automatisiertesten Werke hat, um Wohnungsgeschossbau neu zu denken, also so in Sanierung obendrauf packen. Also sehr volatil, würde ich sagen. Alle haben großes Fragezeichen dran, wie sieht die Zukunft aus, was passiert jetzt als nächstes, die Glaskugel habe ich auch nicht bei, aber was ich spannend finde, ist nach 120, 125 Podcast-Folgen, ich glaube morgen nehme ich die 130. sogar auf, ehrlicherweise, mit so vielen Menschen über Pandemie hinweg, also über wirklich Krisen gesprochen zu haben, jetzt schon wieder, ja, wir hatten noch das Lieferthema, Suezkanal, Engpass, hat ja auch einen riesen Impact gehabt. Und jetzt haben wir das nächste irgendwie, was uns mit dem Angriffskrieg-Thematiken entgegengebracht worden ist. Und auch hier wieder, also wir haben, und ihr seid ja auch aktiv in der Branche, also in sehr turbulenten Zeiten in eine sehr konservative Branche hineingekommen. Und ich glaube, das ist eine Chance, die man nutzen muss, weil neue Geschäftsmodelle entstehen. Und auch Technologie wird helfen, da rauszukommen, und weil die Adaption einfach viel größer und viel schneller gehen wird. Also im Sinne von KI-Themen, also Use Cases im Sinne von, wie kriege ich Wissen in ein Mikrofon reingesprochen und kann diese Datenbank nachher vielleicht, weil der Bauleiter das Problem beschreibt und ich nehme alles auf, wie kann dieses Wissen später irgendwie sinnvoll eingesetzt werden und so aufgearbeitet werden, dass jemand, der eine Frage hat zu diesem Problem, das irgendwann später einfach nur fragt, die sogenannte KI, ich mache das mal in Anführungszeichen. Das sind so Sachen, die waren ja undenkbar vor der Pandemie, muss man einfach sagen. Und heute reden wir zumindest mal darüber und in 10 Jahren haben wir dann vielleicht auch die ersten Use Cases in der Industrie dazu.
Das ist wahnsinnig interessant. Jetzt muss ich aufpassen, wo ich anfange mit meinen Fragen. Aber ich stelle die erste mal, wo auch am Anfang war. Und zwar das Thema, fand ich echt interessant, was du gesagt hast mit den Handwerkern, dass die auch, das ist so, habe ich das richtig verstanden, dass du denkst, das geht so in die Richtung, es werden mehrere Handwerker oder dass es so große Handwerksverbunds gibt. Jetzt nehmen wir gerade mal wie in der Bauindustrie, keine Ahnung, Zyplin, hat ja auch eigentlich so ganz viele Bauunternehmen aufgekauft. Gerade so Zyplin ist ja wahrscheinlich, oder hier im süddeutschen Raum zumindest, echt riesig. Und auch so kleinere Bauunternehmen wurden zu Zyplin. Denkst du, das tatsächlich wird im Handwerk auch so passieren?
Also das passiert ja heute schon. Da gibt es ja Unternehmensgruppen, die das auch schon aktiv und auch wirklich sehr gut seit Jahrzehnten machen. Also der Kern des Geschäfts liegt schon da drin, wie eine HPM-Gruppe aus Hamburg. Ja, denen gehören irgendwie 153 Betriebe, die man nicht so sieht, dass sie zusammengehören, weil sie die Markentreue der Regionen einfach so lassen. Auch, glaube ich, Fluch und Segen zugleich sollte ein Konstrukt, weil man keine Durchsetzungskraft hat, wenn man Software einführen will oder Prozesse. Andererseits natürlich auch eine Riesenchance, so etwas umzusetzen im Zweifel. Also das wird passieren. Ich glaube, hier ist wieder eine Frage, eins meiner Lieblingsthemen. Sicherlich wird uns das Kapital aus Übersee überrollen. Also woher kommt das Geld, um Handwerksbetriebe aufzukaufen, wenn es nicht solche Familientraditionsunternehmen sind, wie ich gerade angedeutet habe, sondern wenn sich da so ein Private Equity Gebilde zusammensucht und das Geld irgendwie aus China und USA kommt und man hat da irgendwie 300 Millionen an der Management und sagt, okay, lass uns doch mal 100, 200 Handwerksbetriebe in Deutschland kaufen, eine Struktur drauf bauen, zu professionalisieren, lass uns daraus vielleicht weiterspinnen, 300 Handwerksbetriebe zu machen. Wir finden einen Weg, um die optimal zu führen, haben gar nicht so dieses Nachwuchsthema, setzen von früh an auf technologische Ansätze und bauen da einen Pure Player draus. So, also es ist nicht einfach und es wird auch keiner von heute auf morgen können. Also viel Geld hilft nicht immer. Aber solche Szenarien sind mehr denn je greifbar und in der Umsetzung.
Mhm. Du kennst so ein Unternehmen auch, zum Beispiel Heinrich Schmid, ne? Heinrich Schmid, ja, kennst genau, du ja, bestimmt genau. auch. Das ist ja genau Absolut. So ein Thema. Die machen das richtig genau so gut, mit einer sehr guten ja. Qualität. Also wenn man da mal bei Google reinguckt, was die auch für eine Bewertung haben, wie die vorgehen, sind systematisiert, die machen gutes Marketing auch, ja. Also da kommen ja dann auch nochmal andere Zweige, wo andere kleinere Handwerksunternehmen sich gar nicht damit beschäftigen, weil die gar nicht die Möglichkeit haben. Und das macht schon Sinn.
Absolut. Und die Frage natürlich auch sicherlich dahinter, wer ist dann immer der Kunde? Ne? Also reden wir vom B2B, B2C-Thema. Ja. Will ich den kleinen Handwerker, den kleinen Wohnungssanierer sozusagen erreichen als Kunde, also der jetzt irgendwie eine Wohnung sich gekauft hat oder vielleicht sogar die eigene, einfach die Tapete gewechselt haben will. Das wird immer aufwendiger und komplizierter. Oder sehe ich eher meinen Kunden im professionellen B2B-Umfeld, Wohnungswirtschaftsthematik und ich saniere dir auch 398 Wohnungen im Monat. Das ist natürlich die Thematik, wenn ich so einen großen Player baue, wie wir es gerade mal skizziert haben, dann bin ich da sicherlich eher im B2B-Bereich als im Privatkundensektor unterwegs.
Muss ich nochmal zurück und so an das Thema KI, das fand ich auch noch echt interessant. Da hast du ja gerade auch gesagt, das ganze Thema Schulungen, Wissenstransfer und so weiter, jetzt habt ihr auch bei Digitalwerk ja auch, bietet ihr auch Schulungen an. Nutzt ihr das da auch schon?
Nee. Nutzen wir nicht. Ich glaube, das ist auch vermessen zu sagen, dass heute irgendeiner wirklich im Sektor, wenn es um Education geht, also Lerninhalte vermitteln, irgendwie mit KI arbeitet. Also wenn wir Bilder erstellen oder ähnliches, absolut, ja, dann kann man KI verwenden, dann nutzt du einfach Tools. Wenn du Texte schreiben willst, also wer heute nicht mit ChatGPT arbeitet, ich glaube, der macht es noch falsch. Ich glaube, das ist mittlerweile, sollte das in vielen Segmenten sich als unterstützendes Tool eingearbeitet haben, dann reden wir ja von KI, aber wir selbst irgendwie KI sozusagen an den Kunden rausgeben, das machen wir nicht. Aber Weiterbildung ist eins der Kernsäulen von uns. Und da gehen wir immer mehr Richtung Handwerk, vom Architekten kommt, ja.
Okay, das heißt aber, die Handwerksunternehmen können bei euch dann die Schulungen kaufen.
Genau, du kannst dich im Grunde genommen heute schon auf der Plattform bei uns, wenn du auf digitalwerk.io gehst, da kannst du raufgehen und kannst im Grunde genommen ein Abo abschließen und siehst heute Kurse, die sich an Bauleiter, Projektmanager, Projektsteuerer, also auch aus dem Handwerksbereich, etwas größere Handwerksbetriebe bis hin zum Architekten registrieren kannst und dann eben einzelne Kurse zu verschiedensten Themen, wie leite ich eine Baustelle, ganz banal und einfach angefangen, bis hin zu zeitgemäßen Themen, was ist Modulbau, und du hast dann wirklich auch Abschlussprüfungen, die du bei uns ablegst, und als Architekt kriegst du deine Punkte auch, die du nachher brauchst, bei der Architektenkammer eingetragen. Also das ist zertifiziert von den Architektenkammern auch bei uns.
Stark. Stark, mhm. Ja, cool. Das bietet ja dann echt einen großen Mehrwert für die Architekten und auch Handwerksunternehmen, ja.
Genau, und das geht jetzt sukzessive immer mehr in die Richtung zu Handwerkern. Das ist, muss man auch unterscheiden, glaube ich. Eine andere Zielgruppe, eine andere Kundenansprache, die man da wählen muss. Aber schlussendlich bleibt es wieder, und das geht nach wie vor bei Digitalwerk, wie kann ich Wissen miteinander, untereinander austauschen.
Gibt es bestimmt auch viel Feedback wahrscheinlich auch von den ja, wie sagt man, lernenden oder kursbuchenden Architekten, was sie vielleicht noch haben möchten, oder?
Absolut. Also die E-Mails tatsächlich von generell Personen, die verstanden haben, dass wir so Weiterbildungsangebote haben, die sich dann Themen wünschen, das ist so ähnlich wie der Gästewunsch. Also was für Themen möchte ich gerne im Podcast hören, ist so eine der großen E-Mail-Fluten bei uns mittlerweile. Oder welche Themen in den Education-Sachen möchte ich gerne in der Zukunft sehen. Das ist eine sehr starke, also da reden wir schon auch über Dutzende E-Mails in der Woche, die wir kriegen zu solchen Themen.
Was will man mehr als Unternehmer? Ja, ja.
Absolut.
Du hast ja noch ein zweites Unternehmen. Jetzt weiß ich nur nicht genau, wie man es ausspricht. Robeo oder Rubeo oder?
Tatsächlich Rubeo, genau. Das ist sozusagen Rubeo oder Rubeo. Das ist eine Geschichte, das ist ja die Software-Company, die ich 2017 gebaut habe. Da waren wir ja First Mover mit diesem Materialbeschaffungsthema, was ich vorhin sagte. Das durfte ich letztes Jahr meine Anteile verkaufen und begleite das Unternehmen nur noch am Rande mit sozusagen als Knowledge-Geber und mit meinem Netzwerk an der einen oder anderen Stelle, aber das hat ein Ende gefunden.
Wie hat das alles gestartet damals? Also wie war der Aufbau des Unternehmens? Also war ja bestimmt auch nicht alles, du hast ja mal ein Unternehmen gegründet und fertig, sondern du hast auch bestimmt verschiedene Etappen, wo du dann dich erstmal zurechtfinden musstest, dass es eine Form gibt.
Also das ist ja aus dem Unternehmen vorher wiederum entstanden. Also eins baut öfter mal auf dem anderen auf,
ja.
Um eine eigene Lösung zu finden. Wie kann ich die Materialbeschaffung digitalisieren? Da gibt es so eine ganz nette Anekdote. Berlin, wer es kennt, Friedrichstraße, relativ große Straße, und da hat ein Kunde von uns, für den wir gebaut haben, Holz bestellt selber, Material, also richtig groß, aus Österreich. Der LKW kam an, von uns war nur ein Bauleiter da, und der LKW stellte sich in die Straße und sagte, ich habe Feierabend, abladen könnte selber. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann es nicht sein. Also ne, Friedrichstraße mal so sperren, findet keiner so lustig, weder das Ordnungsamt noch die Polizei, noch wir dann. Also long story short, war das quasi so der Auslöser, wo der Kunde dann, weil es war ein ziemliches Tohuwabohu, ehrlich gesagt, das hatte auch einen riesen Impact, wenn da so ein riesen LKW steht. Und das endete ja nicht da, sondern wir hätten natürlich gerne gewusst, wann kommt Material. Und das war eigentlich der Auslöser für diese Software-Company. Es gab nichts. Mein Vater ist im Management von einem herstellenden Unternehmen in der Bauindustrie. Also hörst du quasi, was so gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und das war die Mischung, um Software-Company zu bauen. Und 2017 hat daran noch keiner gedacht. Ich dann schon, und habe dann quasi einen Geschäftspartner gesagt, ganz ehrlich, wir müssen, wenn wir das wollen, selbst Geld in die Hand nehmen. Da gab es noch kein VC-Money für diesen Bereich. Also es gab keinen einzigen Venture Capital Fund in Deutschland, der das gefundet hätte. Vorher gab es so andere Softwareanbieter natürlich, die schon auf dem Markt waren, aber keiner für Handwerkersoftware und Materialbeschaffung schon gar nicht. Und dann haben wir einen relativ hohen, sechs-, fast siebenstelligen Betrag in die Hand genommen und haben dann gesagt, okay, wir stellen die Leute ein, wir heiren Leute, haben wir einen CTO geheiert, einen sehr bekannten in der Industrie, in der Branche, der das mit aufgebaut hat, haben dann 10 Leute eingestellt, dann wurden wir 15, 20 Leute und haben dann mit unserem eigenen Geld quasi die Software-Company aufgebaut und ein Jahr später dann die erste Runde gemacht, so typisch Finanzierungsrunde mit dem Freundeskreis Family and Friends. Das waren dann so auch Leute dabei wie Gründer von Lieferando und andere bekannte Gründer von anderen Industrien. Deswegen wieder das andere Industrien. Davon konnte ich viel lernen. Wie baut man Plattformen auf? War natürlich ein Marketplace-Ansatz. Und wir haben ständig unser Geschäftsmodell an den Markt angepasst. Ich glaube, so wer stillsteht und glaubt, sein Geschäftsmodell ist das Richtige und das wird schon in 5 Jahren erfolgreich, ich glaube, der wird eben nicht erfolgreich. Sondern wenn du halt etwas Disruptives machst und dann kontinuierlich nachjustierst, bis du diesen Weg gefunden hast, auch dein Geschäft zu monetarisieren. Ich glaube, dann bist du auf einem guten Weg und hast eine echte Chance, auch Sachen zu verändern und mitzugestalten. Wenn ich was anders machen würde, dann würde ich wahrscheinlich heute nochmal eher mit den Parteien am Markt schneller interagieren wollen, als schneller gegen die zu wettern. Weil wenn du natürlich die ersten großen Finanzierungsrunden hast in Millionenhöhe, dann wurde es ja später dann auch 19, 20, sind dann auch andere Player eingestiegen, große. Das größte Unternehmen in der Wohnungswirtschaft ist mit Gesellschafter geworden. Wir haben eine große Bank als Gesellschafter damit aufgenommen. Also das wurde dann wirklich zum VC-Game auch. Haben einen großen Fonds als Kapitalgeber mit reingeholt. Und dann haben wir das große Game gespielt 2018, 19. Und haben dann auch irgendwie 50, 60 Leute schnell beschäftigt über dieses Thema.
Und jetzt, wie gesagt, hast du deine Anteile abgegeben.
Genau, ich hatte für mich dann irgendwann das Thema auch, wann ist der richtige Moment, ne? Also du kannst so ein Ding exiten. Also das war, also ist natürlich ein Case, sonst gibt es ein Venture Capital Unternehmen kein Geld rein. Aber dass das lange dauert, war klar. Also die Bauindustrie, Handwerksindustrie verändert sich nicht von heute auf morgen. Es hat zugegebenermaßen länger gedauert, als wir alle angenommen haben. Also jegliche Wahrscheinlichkeit, die ich hatte mit, das dauert nicht 3 Jahre für ein Exit, sondern 5, ja. Auch das waren so Themen. Dann kam aber natürlich Pandemie dazu. Suezkanal, ein ganz großes Thema für uns gewesen, Materialknappheit. Und das verändert halt die Branche immer wieder. Und das sind die großen Aufgaben gewesen, da das Unternehmen durchzumanövrieren und zu sagen, okay, wir stehen immer noch nach diesen Themen am Start und gestalten einen Markt mit und verändern und bauen eine Firma auf. Und mit dem Ausstieg von mir gab es dann natürlich jemanden, der die Anteile übernommen hat. Die Firma ist mittlerweile umbenannt, also die GmbH gibt es immer noch. Die Leute gibt es auch immer noch im Team. Und der hat das dann sozusagen die Software übernommen, der Hauptgesellschafter, und gestaltet die heute weiter.
Kann man auch was zurückschauen, was man geschaffen hat. Das ist sehr nice. Ja. Jetzt haben wir noch ein anderes Thema, über das wir sprechen wollten, und zwar die Immobilienwirtschaft, wo du ja auch gesagt hast, ja auch eine Säule von dir, von deinem Podcast. Was sagst du denn, wo stehen wir denn aktuell mit der Immobilienwirtschaft? Gerade jetzt aber, wenn man vielleicht mal auf das letzte Jahr schaut, ging es ja doch auch ein bisschen, ja, turbulente Zeiten, sage ich mal. Gerade für Investoren auch nicht mehr ganz so einfach. Wie schätzen du das gerade ein?
Ich glaube, man muss auf den Markt gucken, einmal mit, also differenzieren, mit welcher Brille guckt man auf den Markt. Also wenn ich natürlich als Privatanleger das mache, dann gucke ich da anders rauf, dann kostet auf einmal Geld auch wirklich wieder Geld. Das heißt, das ist durchaus unattraktiv geworden. Der ein oder andere wird vielleicht auch gar keinen Kredit mehr bekommen anhand der Bonitätsthematiken. Also ich will nicht von einem Einfall da von Preisen sprechen, aber es wird durchaus größere Mengen an Einfamilienhäusern geben, vielleicht auch gerade durch Zinswende. Wir sind wieder auf einem alten Zinsniveau. Also es ist ja nicht das so, dass wir es nicht schon mal gehabt haben, dieses Zinsniveau. Das muss man auch sagen. Während vielleicht der ein oder andere auch bedauerlicherweise seine Kredite nicht mehr tilgen können. Also somit gibt es vielleicht auch eine größere Masse an Einfamilienhäusern, so an Speckgürteln, vielleicht auch eher die unattraktiven Lagen und so in Siedlungen vielleicht auch wieder auf dem Markt. Wenn man das Ganze durch eine Perspektive sich anguckt, im professionellen Sektor und dann auch nochmal zwischen Wohnen und Gewerbe unterscheidet, ja, es wird gebaut und gebaut. Wir haben super viele Projekte sicherlich in Deutschland am Laufen, die Gewerbeimmobilien, Büro nachher widerspiegeln. Und dort scheiden sich aktuell aus meiner Sicht die Geister. Wir haben Leute zwischen großem Leerstand, die davon sprechen, und andere Opportunisten vielleicht auch eher, die davon sprechen, das wird sich vermieten, weil wir werden das alles verändern. Ich nehme eher wahr, dass viele auch umdenken, kann ich noch aus Gewerbe dann nachher Wohnimmobilien machen, umnutzen quasi auch in der Fläche. Das sind sicherlich Themen, also ein sehr volatiler Markt, viele Meinungen, viele Stimmungsbilder, keiner traut sich so richtig was zu sagen, aber alles in allem glaube ich schon auch im letzten Jahr die Expo Real als eine der größten Immobilienmessen für B2B, also wirklich professionelle Investoren und Umsetzer und Portfolioverwalter, war das Stimmungsbild doch recht positiv. Dieses Jahr dann MIPIM in Cannes, eine der größten und wichtigsten Immobilienmessen. Sicherlich weniger Helikopter und Yachten und andere Dinge als vielleicht die Jahre zuvor. Die große Party ist vielleicht etwas kleiner ausgefallen, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das eine Asset-Klasse, einfach Immobilie als solches, die langfristig grundsätzlich gut performen wird.
Ich denke auch, ja, für die einzelnen kleinen Investoren oder Privatpersonen ist, glaube ich, tatsächlich schwieriger geworden. Aber die Großen, die werden da immer noch einen Case irgendwie draus schaffen können.
Das glaube ich auch, weil gewohnt wird immer, ne? Und wenn wir überlegen, 80% unserer Lebenszeit verbringen wir in Gebäuden, dann scheint der Bedarf, glaube ich, recht hoch zu sein, dass wir Gebäude errichten und so ein bisschen auch ja dieses Schutzthema von uns selbst. Wir wollen etwas erschaffen, wo wir uns wohlfühlen. Also auch das spielt ja alles da rein, dass wir weiterhin bauen werden. Der Bedarf ist da. Wir haben zu wenig Wohnungen in Deutschland, wenn wir nur über den Markt sprechen. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun, und ich glaube auch, dass der Markt sich grundsätzlich sehr positiv weiterentwickeln wird. Aber es wird eine Kluft zwischen Kleinstanlegern und sehr professionellen Investoren, die wird auch zunehmen. Es wird mehr größere professionelle Investoren geben als die Leute, die irgendwie eine Wohnung sich noch als Anlage kaufen für die Rendite, für das Alter. Und der Case wird eben nicht mehr aufgehen, wenn ich heute eine Wohnung kaufe, dass das meine Rente ist, sondern wenn ich heute eine Wohnung kaufe, also jetzt im Jahr 2024, dann ist das kaum machbar, wenn der Case nicht wirklich sich rechnet, für mich als Altersvorsorge, sondern für meine Kinder als Übertragung von Werten.
Wenn wir nochmal so ein bisschen als Abschluss nochmal auf die Handwerksunternehmen schauen, das ist immer nämlich so ein Thema, was uns auch beschäftigt zum Thema Digitalisierung. Wir haben es vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten und haben auch schon drüber gesprochen. Und auch dieser Zusammenkauf von mehreren Handwerksunternehmen, das gibt auch alles Sinn, dass es sich auch immer mehr in diese Richtung entwickelt. Aber glaubst du auch, dass Handwerksunternehmen, die sich gar nicht damit beschäftigen, sich auch nicht mit der Digitalisierung beschäftigen, dass die wegfallen werden, dass sie keine Aufträge mehr bekommen werden in der Zukunft?
Ja, das glaube ich nicht, dass sie keine Aufträge mehr bekommen werden, weil der Bedarf einfach da ist. Die werden sich einfach nur nicht halten können von den Kosten, also den reinen Unternehmenskosten, den Prozessen. Und damit rede ich jetzt nicht von dem Solo-Selbstständigen, also der Man in the Van, der wird einfach irgendwann, ich sag mal, den Privatsektor bedienen und zu Hause renovieren, sanieren, das wird funktionieren. Aber ein Unternehmen, welches 10 Mitarbeiter hat, also wirklich in einer Richtung
so
professioneller wird, das wird einfach nicht mehr von Auftraggebern beauftragt werden können. Durch die regulatorischen Maßnahmen, die einfach verpflichtend werden. Also wie viel Nachweise muss ich auch Auftraggebern gegenüber bringen? Weil dann bin ich ja schon fast im professionellen Segment wieder, wo ich für Wohnungsverwaltungen oder Projektentwickler arbeite. Und deren Auflagen sind auch so hoch, was sie fordern und als Dokumentation brauchen, dass das auch über den Handwerksbetrieb wieder hinausgeht, der auch wieder Sachen mitbringen muss. Also und diese Prozesse, die wären einfach immer schwerer handelbar. Und wenn man da nicht über digitale Tools nachgedacht hat und sie auch heute noch nicht hat, das wird, ja, also entweder bin ich dann in der Nachfolge und habe keinen mehr und lasse das Ding einfach auslaufen so ein bisschen, ja, bis der letzte Mitarbeiter freiwillig gegangen ist. Weil das ist ja auch schwer, sowas zu verkaufen. Also Unternehmen, die zwar gut laufen vom Umsatz her, aber null, also wirklich gar keine Mentalität auch bei den 10 Kolleginnen hat, dann da digital zu denken, sowas kauft dann auch kein professioneller Investor, dieses Unternehmen. Und die wird es dann so in der Form nicht mehr geben, ja. Davon bin ich überzeugt.
Glauben wir auch. Und die andere Seite ist auch die, wir glauben auch, dass die Bauherren selber, also ich rede jetzt wirklich von dem einfachen Bauherr, von der Privatperson, dass da auch immer mehr Anforderungen kommen werden. Weil der Bauherr selber auch einen Handwerker haben möchte, der mit digitalisierten Tools arbeitet, um transparenter zu sein, um Einblicke zu haben, um Kosten im Blick zu haben und, und. Und da wird sich wahrscheinlich auch was ändern. Also der Druck vom Markt wird in der Zukunft, glauben wir, sich auch drastisch und enorm verändern.
Von beiden Seiten, ja, absolut. Mhm. Also sowohl Privatsektor als auch der institutionelle Auftraggeber, beide Seiten werden den Druck immer mehr erhöhen. Und der kommt ja auch wieder von woanders. Das eine ist ja das persönlich vom Menschlichen, wo wir dran glauben, dass Technologie uns hilft, besseren Überblick zu haben, schneller Prozesse zu automatisieren, effizienter zu sein. Und das andere ist dann halt auch einfach die Daseinsberechtigung zu verlieren, wenn man es eben nicht hat.
Michel, für dich hoffentlich auch spaßig, mal über dich selber zu sprechen. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man einen Gast hat, dann redet man über sich ja selber nicht, sondern man will ja was über den Gast erfahren. Und wir hoffen, dass es dir auch wie uns extrem viel Spaß gemacht hat. Und auch nochmal vielen Dank, dass du bei uns warst als Gast. Dankeschön an dich.
Vielen Dank für die Einladung. Du hast vollkommen recht. Auf der Seite, wenn man da sitzt man nicht so oft, weil man viel interviewt und Fragen stellt. Also an der Stelle danke für die Einladung und es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch mal die Rollen zu tauschen.
Dankeschön. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Danke dir.
Ciao.